SWR 2 Leben.
Die heute über 80-jährige Anita Prestes ist die Tochter von zwei Revolutionären. Ihre Mutter, die deutsche Olga Benario, war Kommunistin und brachte ihre Tochter Anita im November 1936 im Berliner Frauengefängnis Barnimstraße zur Welt. Olga Benario wurde wenige Jahre später im KZ Ravensbrück ermordet. Anitas Vater, der Brasilianer Luis Carlos Prestes, war ebenfalls Kommunist und saß zur selben Zeit in Brasilien im Gefängnis. Mit ihm und ihrer Tante Licia ist Anita später groß geworden. Und die revolutionäre Haltung ihrer Eltern hat ihr Leben für immer geprägt. Wie, das hat sie Gudrun Fischer erzählt für die Sendung Rebellisches Vermächtnis, das aufreibende Leben einer Tochter zweier Revolutionäre.
Wir sind in Rio de Janeiro. Es ist heiß und regnet in Strömen. Die Straße, in der Anita Prestes wohnt, versinkt im Wasser. Mein Bus steht im Stau. Trotzdem schaffe ich es pünktlich und nehme den Aufzug in den 5. Stock. Anita Prestes kocht mir einen Mokka. Wir sind uns einig, dass er süß sein muss. Anita Prestes ist 81 Jahre alt. Gleich höre ich ihre Geschichte. Sie ist nicht idyllisch. Ich mache es mir auf ihrem großen Sofa bequem.
Realmente fui sempre muito mimada nesse sentido, que embora minha avó e a Lígia tivessem.
Als Kind in Mexiko bekam ich viele Geschenke. Meine Großmutter und Lígia fürchteten, dass ich verwöhnt werde. Ich sollte lieber eine normale Kindheit führen, fanden sie. Aber die Leute bemitleideten mich. Sie waren sehr solidarisch. In Brasilien wurde es später noch extremer. Da bekam ich Millionen Puppen und Kuscheltiere geschenkt. Als wir nach Rio de Janeiro flogen, durfte ich nur eine Puppe mitnehmen. Wie Kinder das so machen, ich reiste mit der Puppe im Arm. Es gibt Fotos davon.
Der Kaffee schmeckt und mein Blick verirrt sich im dunklen Grün der Mangobäume vor dem Fenster. Im Stadtteil Botafogo lebte früher die Aristokratie von Rio de Janeiro. Hier standen einst Villen mit großen Obstgärten. Die meisten Villen sind verschwunden. Stattdessen niedrige Hochhäuser. Mit ihren 8 bis 10 Stockwerken, mit grauen Algenstreifen angelaufen, sind auch sie in die Jahre gekommen. Manchmal schwappt eine Meeresbrise in den Stadtteil. Die Botafogo-Bucht und der Zuckerhut sind nicht weit entfernt. Anita war ein Kind im Exil, ohne Mutter, ohne Vater.
Immer warteten wir auf Briefe. Meine Großmutter war ständig beunruhigt wegen der Korrespondenz. Immerzu schrieb sie Briefe an ihren Sohn, meinen Vater, an Olga, meine Mutter. Die Briefe mussten erst übersetzt werden. Es gab ein paar Genossen am Anfang in Frankreich, später in Mexiko, die bei der Übersetzung halfen. Darunter Antifaschisten, die in Deutschland verfolgt waren und in Mexiko lebten.
Vor etwa 20 Jahren saß ich schon mal in diesem Wohnzimmer und interviewte Anita Prestes zum ersten Mal. Da lebte ihre Tante Ligia noch. Ich war beeindruckt von Anitas Geschichte. Olga Benario hatte Anita Ende 1936 im Frauengefängnis in der Barnimstraße in Berlin auf die Welt gebracht. Monatelang lief eine internationale politische Kampagne für die Freilassung von Mutter und Tochter. Doch die Nationalsozialisten gaben nur das Kind frei. Bei der Übergabe an ihre Großmutter Leocadia und ihre Tante Ligia Prestes war Anita 14 Monate alt. Olga Benario kam Ende 1938 in das Frauenkonzentrationslager Ravensbrück. Zur gleichen Zeit verließen Leocadia, Ligia und die zweijährige Anita Paris. Nach Brasilien konnten sie nicht. Da saß der Vater von Anita im Gefängnis. Sie bekamen ein Visum für Mexiko.
Meine Großmutter bemühte sich sehr. Sie wollte unbedingt, dass ich früh lesen lernte. Sie war ja ursprünglich Lehrerin. Oft zeigte sie mir Bilderbücher. Aber ich hatte keine Lust und lernte erst mit 7 Jahren lesen. Vorher wollte ich es einfach nicht. Das hat meiner Großmutter Sorgen gemacht. Ich wollte immer herumtoben. Ich war sehr unruhig. Am liebsten sprang ich mit dem Springseil.
In Anita Prestes Wohnzimmer hängen viele Bilder und Fotos. Vom Vater, von der Großmutter Leocadia, von der Tante Ligia. Anita Prestes kannte viele Jahre lang ihre Eltern nur von Fotos, die sie in Mexiko abends vor dem Schlafengehen küsste. Ich bin erstaunt, wie offen Anita erzählt. Sie ist nicht so unnahbar, wie ich dachte. Nur von ihrer Großmutter zu sprechen, die 1943 in Mexiko starb, fällt ihr nicht leicht.
Als meine Großmutter starb, schickte der mexikanische General Cárdenas ein Telegramm an den brasilianischen Präsidenten Getúlio Vargas. Er bot an, dass mein Vater aus dem brasilianischen Gefängnis abgeholt würde und nach Mexiko fliegt, um seine Mutter zu beerdigen und sich von ihr zu verabschieden. Danach, garantierte der General, würde mein Vater umgehend wieder zurückgebracht. Diese schöne Geste berührte mich tief. Aus Brasilien kam damals nicht einmal eine Antwort. Sie warteten mit dem Begräbnis meiner Großmutter 4 Tage und 4 Nächte. Und hofften, dass mein Vater noch käme. Der Dichter Pablo Neruda, der damals chilenischer Generalkonsul in Mexiko war, schrieb ein Gedicht über meine Großmutter. Die heldenhafte Mutter heißt es. Meine Großmutter wurde mit ihrer Kampagne zur Befreiung von Prestes in Mexiko berühmt.
Zu ihrer deutschen Familie entwickelte Anita später nie ein Band. Ihre deutsche Großmutter Eugenia, die Mutter von Olga, war Jüdin, lebte in München, kam aus reichem Hause und wurde 1942 von den Nationalsozialisten deportiert und getötet. Anita erzählt, dass sich Großmutter Eugenia mit Olga entzweit hatte und Kommunisten hasste. Sie weigerte sich, die Kampagne um Anitas und Olgas Befreiung zu unterstützen. Wegen Großmutter Eugenia bekam Anita später eine Wiedergutmachung und konnte sich in Rio eine Wohnung kaufen, die sie mit ihrer Tante Ligia bewohnte.
Ligia wollte mich bei sich behalten, aber sie schickte zuerst einen Brief in das Gefängnis an ihren Bruder, meinen Vater, was er ihr rate. Von Olga gab es keine Nachricht. Mein Vater wollte, dass ich bei Ligia bleibe. Zu diesem Zeitpunkt war Ligia für mich schon wie eine Mutter. Manche Leute fanden, dass sie mir beibringen sollte, sie nicht Tante, sondern Mutter zu nennen. Aber Ligia war dagegen. Wenn Olga zurückkommt, sagte sie immer, werde ich dich an Olga übergeben. Viele Leute waren der Meinung, dass mir nicht alles erzählt werden sollte. Dazu gibt es einen interessanten Briefwechsel zwischen Ligia und meinem Vater. Er schrieb, dass in meiner Erziehung die Wahrheit Platz habe. Ich dürfe wissen, dass mein Vater im Gefängnis in Brasilien sitzt, dass meine deutsche Mutter in Deutschland gefangen ist und dass sie beide für das Wohl von Kindern gekämpft hatten, für den Sozialismus. Ich bekam kindgerechte Erklärungen und wusste also, was los war. Ich war stolz auf meine Eltern.
Luis Carlos Prestes hatte zusammen mit Olga Benario in Brasilien im Jahr 1935 einen Aufstand vorbereitet, der misslang. Obwohl Olga hochschwanger war, wurde sie Ende 1936 nach Nazi-Deutschland deportiert. Luis Carlos Prestes kam in Brasilien ins Gefängnis, wo er 9 Jahre saß. Auch seine Mutter Leocadia und seine 4 Schwestern waren kommunistisch.
Auf einem Foto von einer Konferenz in Mexiko sehe ich müde und gelangweilt aus. Aber ich nahm an allen politischen Veranstaltungen teil. Ich gewöhnte mich daran.
Als Anita mit 9 Jahren nach Ende des Zweiten Weltkrieges und der Freilassung ihres Vaters nach Brasilien kam, hatte Luis Carlos Prestes gerade die Nachricht von Olgas Tod in der Gaskammer erhalten. Der letzte Brief, den er von Olga aus dem Konzentrationslager Ravensbrück bekommen hatte, war vom 5. November 1941. Darin bedankt sich Olga für seinen Brief und versucht, ihm in seiner Einzelhaft Mut zu machen. In all ihren Briefen tauschen sich beide über ihre Tochter Anita aus. Olga zitiert ein Gedicht von Heinrich Heine. Darin sehnt sich ein Fichtenbaum in der Kälte des Nordens nach einer Palme, die auf einer brennenden Felswand trauert.
Die Kommunistische Partei Brasiliens war begeistert vom Interesse an mir. Sie wollten, dass ich durchs Land toure und an Kundgebungen teilnehme. Aber Ligia und mein Vater waren dagegen. Ich sollte wie ein normales Kind leben. Aber das Publikum liebte mich. Immer wollten sie mich sehen und so stieg ich auf die Bühne und wurde bejubelt.
Anita zeigt auf die Bilder an der Wohnzimmerwand. Wir gehen von Bild zu Bild, von Foto zu Foto. Tante Ligia, die Großmutter, Luiz Carlos Prestes und seine Kolonne Prestes, mit der er ein brasilianischer Nationalheld wurde. Die Kolonne zog in den 20er Jahren 2 Jahre lang durch das bitterarme Hinterland Brasiliens. Die Männer klärten über die Ausbeutung durch Großgrundbesitzer auf. Das schönste und größte Bild an der Wand ist ein Gemälde von Olga.
Solange die Partei noch legal war, hing dieses Gemälde im Büro meines Vaters im Parteisitz. Später ging mein Vater in den Untergrund und die Kommunistische Partei wurde verboten. Da gaben sie das Gemälde an den Maler Portinari zurück. Bei ihm sei es besser aufgehoben, fanden sie. Das Bild blieb bis 1958 bei Portinari.
Nur 3 Jahre lang, von 1945 bis 1948, war die Kommunistische Partei Brasiliens legal. Dann wurde sie verboten und Luiz Carlos Prestes, der im Direktorium saß, musste abtauchen. Wieder schrieben Vater und Tochter sich Briefe. Ligia kümmerte sich um Anita.
Sie hatten es vor mir geheim gehalten. Meine Tanten bekamen anonyme Drohbriefe. Alle hatten Angst, dass ich entführt würde. Ich war schon groß, 13 Jahre alt, und durfte trotzdem nie allein auf die Straße. Morgens begleiteten mich 2 Genossen zur Schule und holten mich ab. Ich war schon sehr politisch und verstand, dass es nötig war, aber es war wirklich unangenehm. Ich hatte in der Schule Freundinnen, ich hatte auch Klavierunterricht, aber ich lebte sehr eingeschränkt. Die Kommunistische Partei plante zu dem Zeitpunkt den bewaffneten Kampf. Das war eine völlige Überschätzung der eigenen Kraft, wie sich später herausstellte. Jahre danach übte die Partei Selbstkritik.
Ich frage Anita, welche Partei sie heute in Brasilien unterstützt. Es sind nur 2, denen sie einigermaßen vertraut. Anita ist gut informiert. Sie liest mehrere Zeitungen, verfolgt die Nachrichten im Internet, schaut Fernsehen.
Eines Tages sagten sie zu Ligia: Hör zu, Anita muss das Land verlassen. Wir können für sie keine Verantwortung mehr übernehmen. Sie ist 13 Jahre alt und sehr bekannt. Wir werden sie in die Schule in die Sowjetunion schicken. Zunächst wehrte Ligia sich und fand das übertrieben. Aber da sagten sie: Wenn du nicht mitfahren willst, kein Problem. Dann geben wir Anita in ein Internat in der Sowjetunion. Das war für Ligia der Horror. Das kommt nicht in Frage, sagte sie. Sie hat schon ihre Mutter verloren. Die Großmutter ist tot. Der Vater ist abgetaucht. Sie ist kein Hündchen, das man irgendwo hinbringen kann. Wenn sie geht, fahre ich mit.
7 Jahre verbringen Anita und Ligia in der Sowjetunion. Sie leben als Gäste der kommunistischen Sowjetpartei in einer Gemeinschaftswohnung in Moskau. An ihrem ersten Schultag versteht Anita kein Wort. Innerhalb eines Jahres lernt sie Russisch.
Ich lernte Mathematik, Physik und Russisch. Ich war fleißig und nahm alles sehr ernst. Mein Vater schrieb, dass er sich auf mich verlasse. Ich solle Olgas Beispiel folgen und Revolutionärin werden. Ich müsse mich vorbereiten. Ich müsse lernen. Ich müsse eine gute wissenschaftliche Basis haben, sagte er immer.
Sonntags gehen Ligia und Anita in Moskau in die Oper, ins Theater, ins Kino. Sie besuchen Museen und Parks. Manchmal kommen brasilianische Freundinnen und Freunde zu Besuch. Schwierig war es, schwarze Bohnen zu bekommen, erzählt Anita. Reis und Bohnen stehen in Brasilien eigentlich jeden Tag auf dem Tisch. Im Sommer darf Anita mit Ligia 4 Wochen in ein Sanatorium auf die Krim fahren. Trotz vieler Privilegien hat Anita Sehnsucht nach Brasilien. Ihr Vater fehlt ihr. Sie will nach dem Abitur zurück. Es ist ihr egal, dass sie an allen sowjetischen Universitäten studieren könnte, denn sie hatte ihr Abitur mit Bravour bestanden.
Ich wollte einfach nur Revolutionärin werden. Ich war überzeugt, dass wir nach Brasilien zurückkehren und sofort in den Untergrund abtauchen würden. Aber das waren völlig irreale Fantasien. Zwar versteckten sich die Kommunisten immer noch, aber es gab eine politische Öffnung im Land. Die Partei war nicht auf die Reaktion vorbereitet. Sie dachten, dass niemand von unserer Ankunft wisse, dass nur meine Tanten uns erwarten würden. Weit gefehlt. Es drängelten sich Menschenmassen am Flughafen von Rio de Janeiro. Die gesamte Presse war da. Alle wollten Interviews. Ich war total überfordert. Kurze Zeit später wurde ich 21 Jahre alt.
Ich rechne nach. In ihren ersten 20 Jahren lebte Anita in 5 verschiedenen Ländern. Die einzige Konstante ist ihre Tante Ligia. Nein, es gibt noch eine zweite Konstante, die Kommunistische Partei.
Ein paar Tage später tauchte die Parteispitze bei uns auf und sagte, das mit dem Untergrund sei Quatsch, wir könnten in der Legalität bleiben. Da ich die Tochter des ersten Parteisekretärs sei, solle ich das positive Klima nutzen und in die Kampagne zur Aufhebung der Haftbefehle gegen die Kommunisten einsteigen. Es ging wieder mal um Prestes, meinen Vater. Ich sollte Interviews geben, sollte oft öffentlich auftreten und Emotionen wecken. Und es klappte. Am 18. März 1957 wurden die Haftbefehle aufgehoben. Und gleich am nächsten Tag tauchte mein Vater auf. Danach gab es wieder viele Kundgebungen. Wir mieteten hier im Stadtteil Botafogo eine gemeinsame Wohnung, hier in der Nähe, nahe beim Strand.
Zurzeit organisiert sie den Nachlass ihres Vaters und nimmt sich jeden Tag 3 Stunden Zeit, Päckchen zu packen. Im Arbeitszimmer stapeln sich hunderte Päckchen. Eine Universität im Bundesstaat São Paulo übernimmt den Nachlass des Vaters. Anita erzählt von den bleiernen Jahren Brasiliens, der Zeit der Militärdiktatur. Sie studierte Anfang der 60er Jahre Chemie. Was geschah mit der Revolutionären?
Studieren heißt nicht, dass ich keine Revolutionärin war. Ich habe niemals aufgegeben, eine Revolutionärin zu sein. Meine Form ist einfach eine andere. Damals arbeitete ich in der Studierendenabteilung der Kommunistischen Partei. Es ging um die Beteiligung am politischen Leben. Wir Studierende waren sehr aktiv. Allein in der Philosophischen Fakultät hatten wir 200 Mitglieder.
Die Militärdiktatur in Brasilien dauerte von 1964 bis 1985. 21 Jahre, in denen Hunderte von Menschen ins Gefängnis kamen, gefoltert und ermordet wurden. Anita Prestes konnte noch ihr Chemiestudium abschließen. Sie hatte in den Ferien beim nationalen Erdölkonzern gearbeitet und hoffte, dort zum Thema synthetisches Gummi forschen zu können. Daran war nach dem Militärputsch nicht mehr zu denken. Gegen Anita wurde Anklage erhoben, die Wohnung durchsucht.
Damals wohnten wir im 7. Stock dieses Hauses. Sie klopften an die Tür. Wir öffneten freiwillig, sonst hätten sie die Türe eingetreten. Sie fragten Ligia, ob wir subversives Material hätten. Sie sagte nein. Dann gingen sie und ließen uns in Ruhe. Wir hatten die Wohnung vorher gereinigt. Wahrscheinlich hatten sie einfach keine Lust, die ganzen Bücher hinauszuschleppen. Einen Monat später kam der militärische Geheimdienst. Das war unangenehmer. Sie ließen sich im Apartment nieder. Nur Ligia und ich waren da.
Aber auch dieser Besuch verlief glimpflich. Kurz darauf bekam Anita über einen liberalen Hochschullehrer ein Stipendium. Von dem Geld lebten sie und ihre Tante 2 Jahre lang. 1966 schloss sie mit dem Master in Chemie ab.
Die Partei hatte Angst, dass ich festgenommen würde. Sie fanden es sinnvoll, dass ich für 2 Jahre zu einer Marxismus-Schulung in die Sowjetunion gehe. Ich war einverstanden und mein Vater auch. Nach meiner Rückkehr sollte ich für die Partei im Untergrund arbeiten.
Und wieder ging es nach Moskau. 1968, nach genau 2 Jahren, kehrte Anita zurück. Sie hatte Brasilien illegal verlassen und reiste wieder illegal ein.
Die Partei besaß eine Infrastruktur für illegale Grenzübertritte. Ich bekam gefälschte Papiere, damit ich wegen des Ermittlungsverfahrens gegen mich nicht am Flughafen verhaftet würde. Ich hatte mehrere verschiedene Namen. Die brasilianischen Grenzen nach Uruguay und Argentinien waren leicht zu passieren. In Buenos Aires nahm ich das Flugzeug nach Europa. Alles mit gefälschten Dokumenten. Auf dem Rückweg fuhr ich sogar mit dem Linienbus von Uruguay nach Brasilien. Ich ging sofort nach Sao Paulo in den Untergrund. Das war nicht einfach, aber ich war begeistert. Ich unterrichtete Marxismus.
Endlich im Untergrund arbeiten. Es klingt, als wäre Anita glücklich über diese Situation. Ihr Deckname war Alisi. Mittlerweile hatten sich einige Genossinnen und Genossen von der kommunistischen Partei abgewandt und verfolgten den bewaffneten Kampf. Anita, jung und eifrig, warum schloss sie sich nicht gleichfalls dem bewaffneten Kampf an?
Nach dem Militärputsch von 1964, der wirklich brutal gewesen ist, waren einige Leute verzweifelt. Sie wollten eine schnelle Lösung. Sie dachten, sich ein paar Waffen besorgen und um sich schießen, das wäre es. Dabei bringt der bewaffnete Kampf nur etwas, wenn es eine breite Unterstützung aus der Bevölkerung gibt. Sonst führt das einfach nur dazu, dass die Kämpfer umgebracht werden. Und genau das passierte auch. Als sie Carlos Marighella töteten, das war brutal. Ich kannte ihn. Er war vorher im Präsidium der Partei. Ohne Zweifel war er ein Revolutionär, aber er verlor einfach den Kopf. Die Theorie von Marighella besagt, dass der Kampf auf dem Lande stattfinden muss. Das war die chinesische Schule, die war gerade Mode. Aber für diesen Kampf auf dem Lande brauchte es Geld. Sie überfielen Banken. Ich hörte die Kommentare überall. Die Leute auf der Straße fanden einfach, dass das Banditen seien, dass sie Räuber wären.
4 Jahre arbeitete sie im Untergrund. Dann zog sich die Schlinge um sie zusammen. Immer mehr Genossen wurden verhaftet. 10 kommunistische Genossinnen und Genossen sind bis heute verschwunden. Manchmal wurden ganze Familien gefoltert, auch Kinder, erzählt Anita. Sie hatte Arbeiter der brasilianischen Filiale von Volkswagen agitiert. Dort waren viele Leute Mitglied der kommunistischen Partei. Zum Thema VW in Brasilien gibt es immer noch Forschungsbedarf, auch wenn der Konzern nach einer historischen Studie zugegeben hat, dass das brasilianische Management von VW mit dem Militärregime kooperierte. Es sind zum Beispiel Hinweise aufgetaucht, dass auf dem brasilianischen Fabrikgelände ein Folterkeller eingerichtet war. Das bestreitet der VW-Konzern bis heute.
In Sao Paulo wurden mehr und mehr Leute verhaftet. Ich war der Meinung, dass die Parteiführung ihre Haltung ändern müsste. Ich fand, dass sie alle gefährdeten Leute schützen und ins Exil bringen müsste. Entweder innerhalb Brasiliens oder außerhalb des Landes. Sonst würden alle Leute ermordet werden. Und so war es dann auch. Sie haben mich nicht ernst genommen, aber sie ließen mich ins Ausland gehen.
Wieder 4 Jahre im Exil in Moskau. Dieses Mal studierte sie und schrieb eine Doktorarbeit in politischer Ökonomie. Anita fand das Theoriegebäude der Kommunistischen Partei Brasiliens überholt. Als der Militärdiktatur in Brasilien ab 1978 allmählich die Puste ausging, kehrte sie nach Rio de Janeiro zurück. Wieder arbeitete sie politisch. Allerdings sagte sie sich zusammen mit Tante Ligia und ihrem Vater 1980 von der Kommunistischen Partei Brasiliens los. Anita verfolgte parallel zu ihrer politischen Arbeit als Assistentin ihres Vaters ihre akademische Karriere. Sie begann mit 43 Jahren Geschichte zu studieren, endlich das Fach, das sie am meisten faszinierte. Sie grub Dokumente aus und verfasste mehrere Bücher über ihren Vater und ihre Mutter. Bis ins hohe Alter lebte sie mit ihrer Tante zusammen. Eigene Kinder hat sie nicht bekommen. Luis Carlos Prestes wurde 90 Jahre alt, Ligia 94. Nach ihrer Promotion arbeitete Anita Prestes als Hochschullehrerin. Heute ist sie 81 Jahre alt und wirkt auf mich ziemlich fit. Sie ist pensioniert, unterrichtet aber immer noch an der Staatlichen Universität von Rio de Janeiro. Zurzeit hält sie ein Seminar über Antonio Gramsci, den italienischen Kommunisten und Philosophen. Ihre Vorlesungen sind gut besucht. Wenn sie Vorträge hält, kommen Hunderte von Leuten. Eine Veränderung der Verhältnisse in Brasilien wird es ihrer Meinung nach nicht so schnell geben. Wir tauschen uns über die neuesten Ereignisse aus. Politik ist immer noch ihr täglich Brot.
Der größte Teil der jungen Leute an den Universitäten ist sehr entpolitisiert. Das ist immer noch eine Folge von 21 Jahren Militärdiktatur und von all dem, was nach der Diktatur kam.
Rebellisches Vermächtnis, das aufreibende Leben einer Tochter zweier Revolutionäre. Eine Sendung von Gudrun Fischer.